Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes betrachten aus 1. Korinther Kapitel 3, und zwar die beiden Verse 16 und 17. Ersten Korinther Kapitel 3, ab Vers 16, wo Paulus, der Heidenapostel, in seinem ersten Brief an die Korinther schreibt: Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Soweit Gottes Wort. Dieses verlesene Textwort zeigt uns unter anderem den Tempel. Nun, was ein solcher Tempel ist und wozu ein solcher Tempel dient, das wussten die Menschen damaliger Zeiten besser als die Leute von heute. Darum müssen wir uns hier durch Gottes Wort belehren lassen. Die Nationen bauten ihre eigenen Tempel zu Ehren ihrer Götter. Israel aber baute den Tempel zum Wohnsitz des lebendigen Gottes. Welch ein Unterschied! Ein Tempel war also ein großes Gebäude, in welchem man dem jeweiligen Gott Opfern, Verehrungen, Dienst und Erinnerungen bringen konnte. Im Tempel Salomos aber, da wohnte der lebendige Gott, und davon gab es nur einen Tempel. Und der stand in Jerusalem. Und dieser eine Tempel stand auf dem Tempelplatz der Opferstätte, als Abraham seinen einzigen Sohn dort opfern sollte, Isaak. Darum hat Gott diesen Opferplatz, den Tempel, dafür bestimmt, dass über viele, viele Jahrhunderte Millionen von Tiere zur Opferung geführt und gebracht wurden. Man hatte also eine ganz genaue Kenntnis davon, was ein Tempel war, weit, weit besser, als die Menschen heute darin verstehen. Soweit. In der Begegnung mit Jesus, und zwar in Johannes 2, Vers 19 mit den Israeliten, da sagt der Herr: Breche diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Wir kennen dieses Wort. Diese Aussage machte man übrigens unserem Herrn Jesus zum Vorwurf der Beschuldigung bei seiner Verwerfung. In Vers 21, also 2 Verse weiter, da schreibt dann Johannes, der Evangelist, in seinem Evangelium: Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Und genau an dieser Stelle, da führt uns die Lehre des Neuen Testaments in das tiefere Verständnis ein, dass nicht allein ein riesig großes Marmorgebäude, und das war die revolutionäre Verkündigung Jesu zu den Zeiten seines irdischen Lebens hier, sondern dass ein leiblicher Mensch, ein Leib des Menschen, ein Tempel sein kann. Das hatte es noch nie gegeben. Das hat's noch nie bei Nationen und in Israel zu hören gegeben, was dieser Jesus von Nazareth plötzlich predigte. Ein Leib, ein Tempel. Das waren Aussagen der neutestamentlichen Lehre, welche es zuvor nie gegeben hatte. Der fleischliche Leib des Herrn sei ein Tempel. Der Leib unseres Herrn wird auch, oder dem Leib unseres Herrn wird auch unser Leib gleichgestellt, wie wir in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 lesen, wo es heißt, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Nun, wenn wir den sündlosen Leib des Herrn betrachten, dann haben wir eigentlich gar keine Fragen. Wie aber kann unser Leib, unser sündlicher Leib, ein Tempel sein? Nun, das wäre nicht so schlimm, irgendeiner, aber der Tempel des Heiligen Geistes sein? Solches kann einzig und allein durch die Weisheit Gottes und seiner Gnade überhaupt erklärt werden. Niemals aber, und das müssen wir betonen, dass aufgrund irgendeiner persönlichen Reinheit oder Gottwohlgefälligkeit unseres Leibes wegen der Heilige Geist etwa in einem von uns wohnen würde. Das nicht. Im alttestamentlichen Tempelgebäude, da wollte Gott nach 1. Könige 8, Vers 12 im Dunkeln darin wohnen. Da heißt es wohnen. Wie er nach Johannes 14, Vers 23 Wohnung bei uns machen will, aber nicht in Dunkelheit, sondern im Lichte des Sohnes Gottes, geoffenbart im Fleische. Dieses Wohnen ist zugleich aber auch die Grundlage dafür, dass nach 2. Korinther Kapitel 6, Vers 16 die Gläubigen in der Gesamtheit, das heißt die Gemeinde Jesu weltweit, hier heißt es, denn ihr seid als Tempel des lebendigen Gottes angesprochen sind. Welche Variationen? Der sichtbare Tempel in Jerusalem. Der Tempel als Leib des Herrn. Der Tempel jedes Erretteten, ein Leib. Oder der Leib eines jeden Erretteten, ein Tempel. Die Gesamtheit der Gemeinde Jesu, der Tempel des lebendigen Gottes. Und genau diese Gesamtheit entspricht als die Herausgerufene, nämlich die Leibesgemeinde, die er, Christus, aus dem Ägypten, aus dieser Welt herausgerufen hat, dem geistlichen Leib des Christus. Wir sind sein Leib, die Gemeinde Jesu in der Ganzheit. Alles das, was den geistlichen Bau ausmacht, welches die Gemeinde ist, Jetzt kommt's. Da heißt es, wächst. Ich unterstreiche das Wort wächst zu einem heiligen Tempel, Epheser 2, Vers 21. Interessant ist, bei der Untersuchung des Wortes Gottes, dass nur die Erwähnung im Neuen Testament in Verbindung mit Tempel oder Tempel Gottes, wir die Einzelnen angesprochen und verbunden sind, nämlich als Steine des lebendigen Tempels des lebendigen Gottes. Also die einen oder die Einzelnen Steine machen den einen Tempel aus. Diese Aussage haben wir nicht beim Haus des Herrn im Neuen Testament. Das gibt's nicht. Da wird nicht von Einzelteilen, die das Haus, das wird nicht erwähnt, sondern das steht in Verbindung mit Tempel. Dieses Wachstum, von dem wir hier in Epheser 2, 21 hörten, sollte in Quantität, das ist das Hinzutun der Erretteten zur Gemeinde, aber auch in Qualität, das ist die Heiligung jedes Einzelnen zu erkennen sein. Nun, wir wenden uns jetzt dem Textwort zu und finden in Vers 16 die Gemeinde des Herrn als eine Ganzheit und als Gottes Tempel bezeichnet. Auch hier hat der Geist Gottes, wie im alttestamentlichen Tempel, Wohnung bezogen. Wir haben es dabei mit einem wunderbaren Geheimnis zu tun, und zwar vergleichsweise mit 1. Korinther 6, 19, wonach der Heilige Geist in jedem einzelnen Erretteten wohnt. Das sind Geheimnisse, die wir nicht lüften können, aber glauben müssen, weil es keinen Erretteten gibt, der den Heiligen Geist nicht hätte. Und wir sagen sofort, dass der Heilige Geist auch in den Einzelnen recht unterschiedlich wirkt, je nach der Freiheit, die wir dem Geiste einräumen, so führt er uns. Die uns dabei gewordene Würde jener Tatsache, dass der Geist des lebendigen Gottes in uns ist, kann allein nur durch den uns gewordenen Glauben erfasst werden. Aber nicht durch theologische Überlegungen und Recherchen. Mit hundertprozentiger Sicherheit nicht. Nun, sehr, sehr viel Unwissenheit mag es darum bei den Korinthern gegeben haben. Sonst hätte der Heidenapostel Paulus nicht schreiben können, wisset ihr nicht. Aha. Wenn du einen Brief schreibst und du schreibst dem Adressaten, weißt du denn gar nicht, dann muss er in einer ziemlichen Unwissenheit leben. So auch die Korinther. An dieser Stelle steht das erste der 10, wisset ihr nicht, des ersten Korintherbriefes. Nun wenden wir uns dem Vers 17 zu und so lesen wir. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, so wird Gott ihn verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Bevor wir uns der Auslegung dieses Verses zuwenden, soll zuerst der geistliche Zustand jener Korinther angesprochen werden. Es ist vonnöten, sonst fehlt es am erforderlichen Verständnis für die Dinge sehr. Die Gläubigen dieser Gemeinde lebten ausgesprochen fleischlich. Das ist keine Erfindung von mir, sondern das sagt der Apostel Paulus an etlichen Stellen, so auch gerade in 1. Korinther 3, in dem uns bekannten Kapitel des Textwortes, Vers 1 und Vers 3, wo wir es gleich zweimal lesen können. Die Gemeinde zu Korinth war eine zahlenmäßig große Gemeinde. Etwa 1200. Für unsere Begriffe waren wir da nur eine Randgemeinde. Eine große Gemeinde mit lauter fleischlichen Christen zu führen, ist ein sehr, sehr hartes Ding. Das sage ich. Dem nächsten Vers 4 in unserem Kapitel nach blühte in dieser Gemeinde die Menschenhängerei. Und zwar in einer solch geprägten und ausgeprägten Weise wie nirgends. Nun, wir sind ja mit Korinth in Griechenland und wir wissen, dass die Griechen aus der Antike uns bekannt jene großen Denker hatten. Platon, die großen Menschen mit großen geistlichen Hirnvolumen. Es waren Leute, die dort in Griechenland damals lebten, die hatten alle einen philosophischen Tick in jenen Tagen. Das gibt ja solche Bestrebungen, und hinter diesen Bestrebungen, die ich Tick nenne, wir haben ja auch heute solche Bestrebungen in Deutschland. Der Teufel hat für alle was, für die Gottlosen hat er so einen hyperventilierten sozialistischen Tick, und für die Gläubigen hat er einen mystischen Tick, aber einen Tick haben sie alle. Ich wollte das nur sagen, dass niemand sich irre. Und eigens dafür hatte man in der Gemeinde ein auf demokratischer Art selbst erwähltes Parteisystem aufgebaut. Paulus schreibt davon. Wir müssen es nur glauben, was da geschrieben steht. Womit sich der eine Gläubige in dieser Gemeinde für die Partei Pauli und ein anderer für die Partei des Apollos und andere für andere entscheiden konnten. Mir ist nur aufgefallen, dass für die Partei der Grünen nicht keine Erwähnung ist. Jeder konnte sich eben für eine Partei entscheiden in der Gemeinde. Es war eingangs gesagt in der Beurteilung dieser Gläubigen, sie waren ausgesprochen fleischlich. Und alles dies führte zwangsläufig zu ganz schrecklichen Zwisten, weil ja der Geist, der hinter solchen Dingen steht, von unten ist, und zu Auseinandersetzungen. Und zwar so, dass der gottgemäße Aufbau, Vers 11, auf dem Grunde, der gelegt ist, gar nicht mehr erfolgen konnte. Die Apostel selbst hielten die Korinther, Vers 5, für ihre Diener. Wisst ihr? Das ist die Irrlehre, die auch in der Gemeinde Jesu heute noch kursiert. Wenn man meint, von anderen Liebe und Dienst zu erwarten, sondern der kann sich nur freiwillig den anderen zur Verfügung stellen. Niemals, dass ich solches von anderen... Aber diese Korinther erwarteten das von den Aposteln, dass sie ihre Diener seien. Wie nun diese Diener und womit sie in Korinth bauen sollten, das war ihnen wurscht. Dafür waren sie ja fleischlich bis zum Überquellen. Denn der in Vers 13 angesprochene kommende Tag, so sagten sie, der macht das ohne dies alles offenbar. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken darüber zu machen. Und dann sollte es in dieser Gemeinde noch andere geben, welche der Gemeinde verderblichen Schaden zufügen würden und den Tempel Gottes zerstörten. Auch solche waren dort. Die Schrift nennt sie hier Arbeiter. Das heißt also, Arbeiter können Errettete sein im Auftrage verschiedener Herren. Er nennt sie Arbeiter, auch wenn sie rückwärts gearbeitet haben. Aber er nennt sie Arbeiter. Solche Arbeiter müssten als Lohn ihrer Handlungen dasselbe empfangen, was sie ausübten, denn wenn sie den Tempel Gottes verderbten, so würde Gott sie verderben. Das ist der Grund, weshalb Paulus das schreibt. Wir brauchen ein gewisses geistliches Verständnis, das zu erfassen und das zu erkennen, was geschrieben ist mit den dahinterliegenden Gedanken, die Paulus bewog, solche Briefe überhaupt zu schreiben. Zunächst erkennen wir, dass unter dem Tempel Gottes hier nur die örtliche Gemeinde gemeint sei und sein kann. Das heißt, wer eine örtliche Gemeinde zerstört, ich leg's jetzt mit meinen Worten aus, den will Gott zerstören. Wie aber ist das nun alles in der Praxis zu erkennen und zu erfassen? Nun, wir sollten die Gerichtsankündigung, den wird Gott zerstören, in zwei Richtungen erkennen. Wir haben zwei Linien. Soweit es sich überhaupt um Errettete handelt, denn auch solche können Gemeinden zerstören, so denken wir hier an den Hur zu Korinth in 1. Korinther 5, Vers 5. So betrifft dieses Gericht das oder sein Fleisch, nicht aber seine Seele. Sind dies aber törichte Jungfrauen oder Scheingläubige oder Scheinheilige, wie man sie auch nennen darf, so ist ihnen das ewige Gericht mit sicherlich erhöhten Strafen gewiss. Deren Vorbild ist dann Achan und die Rotte Korah von 4. Mose 16. Wir kennen die Geschichten, die Gottes Wort uns zur Warnung da hinterlassen hat. In beiden Fällen ist es furchtbar. Und müssen sagen, lassen wir den Ernst dieser Dinge auch auf unsere Herzen wirken. Wir kämen hier zur Frage, in welchen Einzelheiten sich die Verderberdienste erkennen lassen. bei den Korinthern war die Basis der Unheiligkeit ihre fleischliche Gesinnung, welche im Parteigeist ihre Grundlage hatte. Mit dieser Gesinnung säten sie, wie Paulus in Galater 6, Vers 7 bis 8 ausdrückt, auf ihr Fleisch. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleische Verderben ernten. Das ist das ja. In jedem Falle sollte Verderben die Folge sein. Gericht und Verderben so oder so, könnten wir sagen. Entweder Fleisch oder Verderben der Seele bei Verlorenen. Eine für unsere heutige Zeit wesenhafte Zerstörung von Gemeinden und Gemeinschaften hat ihre Ursachen im Okkultismus der Kinder Gottes. Und dass wir das ja nicht verkennen, auch dann nicht, wenn der Teufel seine goldenen Brücken davor baut, dass es hübsch scheine, hinüberzugehen. Wer sie benutzt, ist der Macht des Feindes unterworfen. Die Tatsache bleibt auch dann bestehen, wenn der Wahrheit durch solche widersprochen oder diese gar nicht anerkannt werden soll. An der Tatsache verändert sich ohne dies nichts. In keiner Beziehung der Gläubigen wirkt sich die zerstörende Macht der Lüge so brutal aus wie im okkulten Bereich der Erretteten. Und hierzu gehört auch das, wir bei den Korinthern, das Parteiwesen in der Gemeinde. Und zwar darum schon, weil Partei aus Menschen etwas macht. Dafür aber verstehen solche das Wirken des Wortes in keiner Weise. Auch dann nicht, wenn Betroffene es vor Gott ernstlich meinen sollten. Sie sind vom Feind belogen. Punkt. Und danach kommt nichts. Über die bald 2000 Jahre alte Gemeinde hat sich eine rein dämonische Lehre fest behaupten können bis heute. Es ist die Lehre Biljams. Die blüht heute noch wie in den Anfangstagen. Offenbarung 2,14 und Judas 11. Da lesen wir. Mit dem Umgang der Heiligen Schrift durch pharisäische und durch sadduzäische Gebräuche. Auf die Dauer schweigt Gott nicht zu Schäden, die seinem heiligen Tempel zugefügt werden. Der Herr, er ist's, er kann sowohl mit dem zeitlichen wie auch mit dem ewigen Gericht in Langmut und großer Barmherzigkeit zögern. Das kann er und das tut er auch. Aber irgendwann schlägt Gott zu. Wenn die Herausforderer nicht Buße tun, wie eigentlich die Sache mit dem Hymenäus und mit dem Philetus in 2. Timotheus 2, Vers 8 ausgegangen ist, wissen wir vom Wort Gottes her nicht. Eines steht aber fest, und das müssen wir sagen. Wenn diese dort erwähnten beiden sich einer tiefen Buße nicht unterzogen haben, blieb das am Hause Gottes angefangene Gericht für die beiden nicht aus. Das sage ich. Ganz gleich, zu welchem Zeitpunkt Gott es vollziehen mochte. Gott, der Allmächtige, kommt auch nicht zu spät mit seinem Gericht und mit seiner Verdammnis, die er über Gottlosigkeit und Sünden ausgesprochen hat. Ich möchte, dass wir nie vergessen, solches in unserem Leben, dass Gott sowohl zu seinem Wort nach der Seite seiner Verheißungen und seiner Segnungen sich gebunden weiß, aber auch nach der Seite des Gerichts. Alles, was Gott Tempel nennt und alles, was Gott in Verbindung mit Tempel abgesondert hat, wegen der Heiligkeit, die für Gott ist, steht solches unter beständigem Schutz und Auge unseres Herrn. Wehe darum, wer sein Heiligtum antastet. Oder nur in bester Absicht es ergreift, geschieht es doch in Unkenntnis seiner Heiligkeit, und dafür ist ein jeder selbst verantwortlich und nicht der andere. Und deshalb ist es gleich, wer sich an der Heiligkeit des Herrn vergreift. Die Antwort Gottes wird immer Gericht sein. Zwei Bilder des Alten Testaments geben uns in dieser Sache dafür klare Bestätigung. In 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 6 bis 7, da griff Ussa, der Hilfsbereite, und er nicht wollte, dass dieser Lade etwas geschehe, diese Lade Gottes an. Er tat's als ein echter Israelit, welcher sich über die Rückkehr derselben hoch erfreute. Er kam mit, obgleich er's nicht musste, als ein Freiwilliger. Freiwillige Freude wollte er über die Rückkehr der Lade zum Ausdruck bringen, aber es gereichte ihm zum Tode. Es gibt eben vor Gott kein Ansehen der Person. Damals wie heute nicht. Warum? Weil Jesus Christus derselbe gestern wie heute ist. In 1. Samuel, Kapitel 5 und Kapitel 6, da waren es die ungläubigen Philister, unter welchen der Tod seine reiche Ernte hielt. Wir wissen gar nicht, wie viele Tausende dort umgekommen sind. Warum? Sie hatten des Herrn Lade genommen und ins Land Philistea gebracht. Darin hatten sie sich an der Lade des lebendigen Gottes vergriffen. Die wussten das nicht. Unwissenheit, ach nein, auch in unserem Straßenverkehrsgesetz schützt nicht vor Strafe. Gericht war die Antwort Gottes. Darum wollen auch wir wachsam sein über die Heiligkeit seines Tempels zu stehen und zu wachen. Es sei unser Leib, der gehört dir nicht. Er gehört dem Herrn. Hast du gedacht, der Leib gehört dir? Nein! Nein, nein, er gehört dir nicht. Er gehört uns nicht. Wir sind verantwortlich für unseren Leib und Gott wird Rechenschaft über unseren Leib fordern, denn also steht's geschrieben, dass wir uns tadellos bewahren sollen nach Leib, Seele und Geist. Wir sind verantwortlich für unseren Leib, es sei aber auch der Tempel seiner Gemeinde. Gott wird Rechenschaft fordern. Der Weg der Gemeinde Jesu verläuft heute im Abfall. Im Abfall dieser Welt, die Gemeinde ist mittendrin. Es ruschelt schräg runter. Und wird sich steigern in Kürze bis zum freien Fall. Ich rede hier von der Gemeinde Jesu. Der Mangel an Unwissen oder die Unwissenheit und der Mangel an Unterordnung lässt zeitlich den letzten Satz des Richterbuches für unsere heutige Zeit erkennen, wo es heißt, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Sollte bei Kindern Gottes überhaupt nicht aufkommen, solche Gräuel. Die Eigeninitiative steht der Unterordnung hart entgegen, welche aber Lehre Gottes ist und seines Wortes. Daher endet die Gnadenzeit, die uns durch Christus geworden ist, mit der Machtergreifung des Antichristus, der höchsten Steigerung, die aus dem Abfall herauskommen kann. Der Mensch des Abfalls steht geschrieben. Welcher nach Johannes 5, Vers 43 aus seinem, dort heißt es wörtlich, eigenen redet. Er redet in eigener Sache. Das ist die Eigeninitiative der Menschen der letzten Tage, nicht die Heiligen der letzten Tage, sondern die Eigeninitiative der Heiligen in den letzten Tagen. In der 70. Jahrwoche vermisst er sich, indem er sich in den Tempel Gottes setzt, 2. Thessalonicher 2, 4. Und dann tönt er, er sei Gott. Wir müssen uns darüber nicht aufhalten. Fest steht, dass es heute schon von Spinnern wimmelt. Aber das Höchstmaß wird dann sein, wenn einer sich öffentlich erklärt, er sei Gott. Was dann geschieht, das lehrt die Offenbarung, das zeigen auch die Briefe Pauli. Allerdings liegen diese Geschehnisse nicht mehr in der Gnadenzeit, weshalb wir auch gar nicht auf diesen Antichristus schauen brauchen, sondern wir schauen auf unseren Herrn Jesus Christus, der uns errettet hat von all diesen Dingen. Und unser Herr hat gesagt, nehmen wir das mit, wer überwindet, den werde ich, sagt Christus der Herr, zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes. Dieser Tempel hier, der befindet sich im Himmel. Er will uns zu einer Säule im himmlischen Tempel machen. Weil wir der Tempel des Heiligen Geistes im verherrlichten Zustand diesen Tempel einmal erfüllen werden. Wir freuen uns jetzt schon darauf. Wer wird das sein? Wer überwindet? Eine Säule ist ein Gegenstand, der tragen darf. Das heißt, der Herr würdigt die Seinen hier, gleich wie der Herr alle Dinge in seiner Hand hält. Das kosmische All ist nur eine Kleinigkeit gegenüber der Himmelswelt. Wer wollte das kosmische All ausdrücken? Mit den unendlichen Milliarden von Systemen an Sonnen, an Sternen, an Monden. Der Herr lässt uns an seiner Macht in Ewigkeit teilhaben, indem er uns zu einem solchen Tragwerk der himmlischen Kräfte einsetzt. Wem? Wer überwindet? Geschwister, es rendiert sich zu überwinden in der Zeit unseres Fleisches, um Christus zu verherrlichen ewiglich. Und zum Schluss schauen wir hinein nach Offenbarung 21, Vers 22. Wo der Tempel nicht mehr gesehen wird, heißt es. Warum denn nicht? Warum wird der Tempel nicht mehr gesehen? Dort heißt es, denn der Herr ist ihr Tempel. Der Herr Jesus hat seinen Leib hingegeben für uns am Anfang der Verkündigung. Wir könnten auch sagen, er gab seinen Tempel hin. Diesen Tempel er nach 3 Tagen wieder aufrichtete. Dieser nach 3 Tagen aufgerichtete Tempel war nicht der gleiche, als dieser Tempel abgebrochen wurde, sondern er unterschied sich durch Auferstehungskraft. Die kam hinzu. Aber in den 3 Tagen, da war der Tempel seines Leibes nicht mehr zu sehen. 3 Tage. Aber nach der Zeit kam etwas Wunderbares hervor. Der Tempel, der Leib, in welchem wir einverleibt sind. Wir, die wir sein Leib sind, sind die Fülle dessen, sagt der Apostel, die Fülle seines Tempels in der Herrlichkeit. Jetzt geben wir Acht. Warum wird der Tempel, warum werden wir nicht mehr gesehen, sondern der Herr? Weil der Herr ihr Tempel ist. Nach 1. Korinther 15, Vers 28 übergibt der Herr Jesus seine ganze Macht dem Gott und Vater, damit Gott alles in allem sei. Da haben wir den Schlüssel. Wir haben kein Leben aus uns selbst, sondern wir leben, weil er lebt. Und weil er Leben in Überfluss hat, hat er uns gegeben. Aber der Lebensgeber ist der Herr. Und darum wird in der Ewigkeit nicht uns der Gottesplatz eingeräumt, sondern der Herr ist's. Er wird ewiglich von uns Lob und Ehre empfangen und darum werden wir in der Ewigkeit das Getrenntsein des Tempels vom Herrn nicht mehr sehen, sondern wir werden in ihm aufgehen, in ihm einverleibt sein. Dass, wer den Herrn sieht in der Ewigkeit, auch uns darin erkennen darf. Wir preisen seinen Namen für die Weisheit, die Gott uns hier schon geschenkt hat, zu erkennen und zu erfassen, um seines Namens willen. Amen.